Das Thema der Predigt lautet Entscheidung für das Leben. Ich lese den Anfang des dritten Kapitels im Kolosserbrief, die Verse 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferweckt worden? So suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Richtet euren Sinn auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, das menschliche Leben ist keine Selbstverständlichkeit. Es erfordert Entscheidung. Entscheidung für das Leben. Das betrifft Frauen und Männer, die mit ihrem Verhalten und ihrem Umgang miteinander über das Leben eines Kindes, entscheiden. Es betrifft vielleicht auch das ungeborene Kind selbst, sagen doch Mütter beispielsweise, wenn sie ein Kind erwarten, es will noch nicht auf die Welt kommen. Es will noch nicht. Oder sie sagen, es konnte nicht schnell genug auf die Welt kommen. So als wäre ein Willensentscheid des Säuglings am Geburtsgeschehen beteiligt. Entscheidung für das Leben. Aber wenn man dann einmal auf der Welt ist, dann gilt es, sich immer neu für das Leben auf der Welt zu entscheiden. Zu manchen Zeiten täglich oder gar stündlich. Manch einer weiß aus einer Krisenzeit noch Ort und Stunde, wo er sich für das Leben neu entschieden hat. Nun ist bei uns Menschen ein merkwürdiger Widerspruch zu beobachten, der besonders bei jüngeren Menschen zutage tritt. Der Entscheidung für das Leben steht eine Entscheidung für ein Lebensgefühl gegenüber. Manch ein junger Mensch riskiert für ein bestimmtes Lebensgefühl sein Leben. Das nennt man Feeling. Ohne dieses Lebensgefühl ist für sie Leben kein Leben. Darum setzen sie dieses Lebensgefühl dem Leben gleich. So wird dann gelegentlich Entscheidung für das Leben gleichzeitig zur möglichen Entscheidung gegen das Leben, wenn man sein Leben so riskiert. Auch wenn die meisten von uns nicht gerade besonders riskante Sportarten lieben mögen, so kennt doch wohl ein jedes von uns Situationen, in denen es sich um eines bestimmten Lebensgefühls willen unvernünftig verhalten hat, wie wir so schön sagen. Wer hätte noch nicht eine Nacht hindurch ein spannendes Buch gelesen? Nicht, weil er nicht schlafen konnte, sondern weil das Buch so spannend war. Und er wusste, das ist unvernünftig. Aber das Lebensgefühl. Oder wer hätte nicht schon zu lange in der Sonne gebraten und es nachher teuer bezahlt? Oder wer wäre nicht schon zu weit hinausgeschwommen im Meer wegen des Lebensgefühls und hätte damit sein Leben riskiert? das Lebensgefühl, etwas, das wir nicht missen wollen. Denn ohne das Gefühl zu leben, glauben wir, ist das Leben kein Leben. Auch dann, wenn es sich als eine Entscheidung gegen das Leben hätte erweisen können. Der Wunsch, gelebt zu haben, bestimmt uns vielleicht stärker als der Wunsch, lange zu leben. Obwohl beides in uns ist und in konkreten Situationen miteinander ringt, einander entgegenzustehen scheint. Wie ist das nun mit unserem Leben in Christus, im Glauben aus Gott? Lebt man als Christ länger, weil man vorsichtiger ist? Wird man als Christ älter, weil man auf gefährliche Lebensgefühle verzichtet? Lebt man als Christ intensiver oder vorsichtiger? Bringt das Leben in Christus etwas von diesem Feeling, von dem Gefühl zu leben, für das manche ihr Leben riskieren, sodass sie manchmal buchstäblich an einem nicht gerade seidenen Faden, aber doch an einem Gummiseil hängen? Ihr Leben hängt da drin. Und bei manchen hängt das Leben buchstäblich am seidenen Faden, wenn auch darüber sich ein Fallschirm wölbt. Haben wir vielleicht Angst? Christus könnte uns das Lebensgefühl nehmen, gar noch den Hunger danach verbieten. Ihr seid gestorben. Wie ist das, muntert euch das auf? Gibt einem das ein Lebensgefühl? Sind wir lebendige Leichname? Da niemand das Lebensgefühl eines anderen zuverlässig beurteilen kann, ist Vorsicht geboten, wenn wir über dieses Thema miteinander nachdenken. Wir sind, zumindest im Gespräch miteinander, auf das Wort angewiesen, das einer sagt von sich. Ich lebe oder eben nicht. Das tönt dann so, das ist doch kein Leben, was immer das im Einzelnen besagen mag. Worte der Bibel, wie Paulus sie in Kolosser 3 schreibt, sollte man darum sorgfältig bedenken. Wenn man das nicht will, diese Mühe nicht auf sich nehmen will, sollte man sie besser beiseite lassen. Lieber gar nicht lesen, als sich nicht die Mühe nehmen, sie zu bedenken, zu prüfen, an der Wahrheit des eigenen Lebens, an der Wirklichkeit, wie wir das Leben erfahren. Wir würden nämlich, wenn wir uns die Mühe nicht nehmen, Missverständnisse säen und falsche Bilder in die Welt setzen, nämlich von Christen als lustlosen, freudlosen, asketischen Menschen, die jedes Lebensgefühl in sich abtöten und glauben, damit Gott zu gefallen. Gewiss, es scheint, als wären wir über diese Zeit hinaus. Wir jedenfalls. Als hätten wir die Aufholjagd nach dem Leben, wenn nicht gewonnen, so zumindest begonnen. Gelegentlich rücksichtslos. Manchmal, in Sternstunden sogar skrupellos. Und selbst gegenüber. Leben riskiert, uns befreit, von welchem Ballast auch immer. Christen dürfen heute. Ich hätte beinahe gesagt, sie könnten sich das bestellen, das Menü, du darfst. Sie erlauben es, sich. selbst zu leben. Sie anerkennen keine Autorität mehr, schon gar nicht die Kirche, die ihnen vorschreiben würde oder dürfte, was sie dürfen und was nicht. Die Sprache des Paulus ist nun vom Alltag her, von außen betrachtet, unverständlich. Mindestens aber missverständlich. Da er aber eine Lebenswirklichkeit beschreibt, die wir gelegentlich mit eigenen Worten bezeugen, tun wir gut daran, sie näher zu betrachten. Es könnte nämlich tatsächlich so sein, dass in diesen wenigen Sätzen sich das ganze Geheimnis unseres Lebens konzentriert, ausgedrückt ist, beschrieben ist. Und zwar unseres Lebens mit Christus in Gott. Seid ihr mit Christus auferweckt worden? So sagt er. So spricht er Menschen an. Er sagt nicht, ihr müsst mit Christus auferweckt worden sein. Er spricht sie an, als wäre, als ist das so. Jedenfalls die Menschen, die er vor Augen hat in der Gemeinde. Das bedeutet aber, dass diese Menschen durch etwas hindurchgegangen sein müssen mit ihrem Leben, ihrem Geist, ihrem Herzen. Und zwar nicht einfach allein, wie das Leben so ist, sondern mit Christus, sagt Paulus. Es gibt in uns jene entscheidende Lebensdimension von Sterben und Auferstehen mit Christus. Und zwar nicht als etwas, das behauptet wird und nun zu glauben wäre, sondern als etwas, das wir erfahren und das nun gedeutet werden will von uns selbst. Die Gotteserfahrung, das Leben mit Christus. Was wir mit Christus und in Christus erleben, unterliegt nicht unserem Willen. Wohl aber, wie wir das, was wir mit ihm erleben, deuten. Wohl aber das, was in uns geschieht in der Begegnung mit dem Leben, wie wir das deuten. Da bedarf es der Entscheidung für das Leben. Mit Christus leben bedeutet nach den Worten des Apostels Paulus offensichtlich kein Erfolgschristentum. Nach dem Motto, wenn du an Christus gläubig wirst, geht es dir immer besser, du wirst immer gesünder und erfolgreicher im Leben. Vielmehr scheint dieses Leben gekennzeichnet zu sein mit einer Dimension, die den Tod und das Sterben kennt. Und Sterben, liebe Gemeinde, ist nun einmal Lebensverlust. Mit Christus gestorben bedeutet, dass dies kein unfreiwilliger Akt ist, kein schicksalhaftes Erleben, gegen das man nun mal nichts machen kann, sondern eine Entscheidung für das Leben mit Christus. Es gibt also eine Entscheidung für das Leben, das Sterben bedeutet. Und es gibt eine Entscheidung für dieses Sterben, das Leben nach sich zieht. Das ist nicht logisch, zugegeben. Aber ich frage euch, ist es logisch, wenn junge Menschen an einem Gummiseil von einer Brücke springen und sagen, ich entscheide mich fürs Leben? Ist es logisch, wenn Menschen an einem Fallschirm über Abgründe schweben und von einem Abwind gegen die Wand und in den Abgrund geschleudert werden könnten und sagen, sie entscheiden sich für das Leben, darum tun sie das? Ist das logisch? Vielleicht gibt es aus der Logik gar kein Lebensgefühl, wenngleich die Gesetze der Physik und der Natur durch den Glauben nicht aufgehoben werden. Auch nicht durchs Gummiseil und nicht durch den Fallschirm. Im Gegenteil. Die Entscheidung für Christus ist eine Entscheidung, die Leben nach sich zieht. Und wenn das Leben sein soll, muss ein Lebensgefühl nach sich ziehen. Welcher Art auch immer. Seid ihr nun mit Christus auferweckt? Gibt es das in eurem Leben? Dann sucht, was droben ist. Sucht nicht, was auf Erden ist. Richtet euren Sinn nicht auf das, was auf Erden ist, sondern auf das, was droben ist. Was, liebe Gemeinde, ist droben und was ist auf Erden? Letzteres kennen wir ohne Zweifel besser, denn es ist unser Alltag. Den Sinn auf das zu richten, was auf Erden ist, ist die tägliche Forderung, der wir ausgesetzt sind, und tägliche Notwendigkeit. Wehe dem, der Auto fährt und seinen Sinn droben hat und nicht konzentriert ist auf das, was er vor Augen hat. Man muss ja nicht Auto fahren, man kann sich ja fahren lassen. Dann kann man seinen Sinn auf anderes richten. Leben mit Christus ist nicht weltfremd. Oh nein. Aber die Ausrichtung des Herzens, des Sinnes auf das, was auf Erden ist, bedeutet nun einmal ausgerichtet sein auf Sichtbarkeit. Und wir wissen wohl, wie tödlich Sichtbarkeit sein kann. Auch hier begegnen wir jener Widersprüchlichkeit. Sichtbarkeit gleich Vergänglichkeit gleich Lebensverlust. Und das haben wir täglich vor Augen, spätestens wenn wir in den Spiegel schauen, von Zeit zu Zeit. Oder die anderen anschauen, die wir über längere Zeit unseres Lebens begleiten. Oder die Schöpfung anschauen, die Welt, unsere Stadt, all das Sichtbare, das sich verändert. Demgegenüber stellt nun Paulus nicht einfach die Unsichtbarkeit. In der Bibel wird Unsichtbarkeit nicht verherrlicht. In der Bibel gibt es auch nicht den Traum von der Tarnkappe, wo man im Schutz der Unsichtbarkeit Dinge tun kann, die man eben im Licht der Sichtbarkeit nicht kann. Die Suche nach dem, was droben ist, ist sehr deutlich charakterisiert. Richtet euren Sinn auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Liebe Gemeinde, das ist nicht einfach ein Satz, das im berühmten christlichen Glaubensbekenntnis aufgenommen ist. Christus sitzend zur Rechten Gottes. Das ist der Inhalt des Lebens. Eines erfüllten Lebens, eines berufenen Lebens, eines ganzheitlichen Lebens, eines Lebens, das stärker ist als der Tod. Es muss zu tun haben mit zwei Dingen, von denen es das eine ohne das andere nicht gibt. Es muss zu tun haben mit Person und es muss zu tun haben mit Autorität. Das ist in der Sprache der Bibel ein stehender Ausdruck, zur rechten Hand Gottes. Das bedeutet, ausgerüstet mit der vollen Bestätigung Gottes, ausgerüstet mit der Autorität Gottes. Jenes Geheimnis, nach dem wir Menschen ein Leben lang suchen und forschen. Wer bin ich? Wer soll ich sein? Wer kann ich werden? Und was wollen wir denn alles werden? Warum wollen wir denn etwas werden? Wir suchen doch Bestätigung. Wofür denn eigentlich? Was soll denn in uns bestätigt werden? Wer möchten wir denn werden? Sitzend zur rechten Hand Gottes. Das, liebe Gemeinde, ist nicht Anmaßung. Das ist höchste Erfüllung der Gedanken Gottes. Jesus, welcher der Christus genannt wird, wurde vom Vater erhöht und ausgestattet mit der Bestätigung, mit der Autorität des Menschen Gottes. Das, wovon Menschen träumen, das, was Menschen mit jeglicher Brutalität und Gewalt versuchen zu erreichen, als Menschen der Gefallenheit und der Sichtbarkeit, nämlich Macht, Macht über Menschen, ist in diesem Wort durch Sterben und auferweckt werden, durch erfülltes Leben aus dem Herzen Gottes, gelebtes Leben, hingegebenes Leben, erfüllt worden. Und das ist nun nicht einfach etwas, was für uns fern ist, was es als eine Glaubenstatsache zu glauben gelte, sondern es ist die Frage, was das mit uns macht, wie das in unser Leben kommt, wie das unser Umgang mit Sichtbarem und Unsichtbarem beeinflusst, was in uns vor sich geht, was wir eigentlich suchen in dieser Welt. Und mit all den großen und kleineren Freuden, die das Leben uns bietet, die wir genießen, manchmal auch vielleicht unfreiwillig darauf verzichten, niemals erreichen. Auch nicht durch den größten Verzicht. Schon gar nicht. Dadurch, dass wir das Gefühl nach Leben und den Hunger nach Leben in uns töten. Das Geheimnis, von dem hier die Rede ist, ist nicht ein Tod, sondern ein Leben, an dem unser Leben hängt. Nicht an einem goldenen Faden, sondern an diesem Leben hängt unser Leben, von dem hier die Rede ist. Und es ist verborgen. Unser Leben trägt in sich eine Dimension der Verborgenheit. Das nehmen wir eigentlich mit Selbstverständlichkeit in Anspruch. Denn ein jeder von uns nimmt in Anspruch, dass mehr in ihm ist, als sein Nachbar von ihm sieht. Und in manchen Stunden ahnen wir, dass in uns mehr verborgen ist, als wir von uns selber wissen. Das gilt auch für die Wahrheit des Glaubens mit Christus, in Christus. was da in uns begonnen hat in der Entscheidung für dieses Leben mit Christus, was da Auswirkungen hatte in unser Leben, Sterben und Auferwecktsein hinein, ist verborgen in Christus, in Gott. Liebe Gemeinde, wenn diese Verborgenheit in uns in das Reich der Sichtbarkeit gezerrt wird, um dort eine Bestätigung zu bekommen, weil wir das Verborgene selber nicht glauben wollen, dann stirbt dieses Leben und wir mit ihm. Dann stirbt das Geheimnis unserer Existenz, unseres Daseins, wie viel Bestätigung wir in dieser Welt auch gewinnen mögen. Es gibt Religionen, liebe Gemeinde. Da hängt alles davon ab, dass die Kinder, die anderen, für einen beten und einem ständig in Erinnerung halten, auch wenn man lange gestorben ist, weil man glaubt, dass die Lebenden, die Gestorbenen am Leben erhalten. Ich kann das nicht glauben, so wie ich das Leben kenne und Menschen und mich selbst. Das Leben, von dem hier die Rede ist, wird nicht am Leben erhalten durch die Lebenden, sondern es ist ein Leben, das Gott ins Leben gerufen hat, in dein Herz hinein erschaffen hat, als du dich für Christus entschieden hast und damit eine verborgene Schöpfung in dir begonnen hat, die ihren Weg gehen will und sich in deinem Lebensschicksal erfüllen will. Und das ist nun unser Problem, dem Anspruch nach Sichtbarkeit steht die Tatsache der Verborgenheit in uns entgegen. Wir wissen, dass die Sichtbarkeit uns beeindruckt, manchmal überwältigt und schließlich verschlingt. Den Tod bringt, auch wenn es Leben verspricht. Die Sichtbarkeit verspricht uns Leben. Wenn das verborgene Leben in Christus in die Sichtbarkeit hineingerissen wird, verlieren wir daran unser Leben, dieses und das andere auch. Da ist die Hetze, die Jagd nach dem Leben, die uns ständig als zu kurz kommende erscheinen lässt. Unserem Leben trotz allem, was wir empfangen haben, trotz unzähligen Augenblicken des Lebensgefühls, uns immer, immer, immer als hungrige, unbefriedigte zurücklässt. Wollen wir uns also nun doch der Spaltung verschreiben, hier die Sichtbarkeit, dort die Unsichtbarkeit? Nein. Paulus schreibt, wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Wenn zwei junge Menschen einander lieb gewinnen, ist das ein Geschehen im Verborgenen ihres Herzens. Und wenn das, was sie verbindet, Liebe ist, kommt der Zeitpunkt, wo sich das, was verborgen im Herzen ist, offenbaren wird. Sie werden sich offenbaren. Wenn aber dann die anderen, die dabei stehen, die Sehenden, die er schon viel früher wissen, wenn die ineinander verliebt sind. Es gibt ja Leute, die wissen es immer. Das dann durch ihre guten Ratschläge und ihr Besserwissen herausreißen in die Sichtbarkeit, gefährden sie und zerstören möglicherweise, was sich da im Verborgenen geregt hat und begonnen hat. Zerstören mit ihren Maßstäben der Sichtbarkeit, was im Verborgenen an einem unaussprechlichen Geheimnis eigentlich auf die Welt kommen wollte, wenn es Zeit dafür ist. Offenbar werden braucht Mut, Wagnis und dazu stehen. Es ist aber ein gewaltiger Unterschied, ob etwas an die Sichtbarkeit gerissen wird oder ob sich etwas offenbart. Unser Leben in Christus will offenbar werden, und zwar nicht nach unserem Willen und Wünschen, um bestätigt zu werden als Christen in dieser Welt, vor uns selbst oder vor den anderen. Sondern wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Hier steht nicht, ihr werdet offenbar werden in der Herrlichkeit. Hier heißt es nicht einmal im Himmel. Denn das ist es, was Gott beschlossen hat, in Christus Jesus zu tun. Offenbar zu werden in diesem Leben. Das Verborgene in deinem Innern wird in ihm und durch ihn offenbar werden. Nicht durch deine Entscheidung. Nicht durch deine Entscheidung für das Leben der Sichtbarkeit, sondern für deine Entscheidung für das Leben der Verborgenheit. Das ist alles, wozu du gerufen bist. Und so wie du dich manchmal in deinem Leben in dunklen Stunden neu für das Leben entscheidest. Und das hat Folgen, das wird offenbar. So mögest du dich in manchen Stunden für das verborgene Leben in Christus entscheiden. Und so wie du manchmal täglich oder gar stündlich zu Zeiten dich für das Leben entscheiden musst, weil du spürst, dass so viele Kräfte gegen dich stehen, so kann es sein, dass man sich manchmal täglich oder gar stündlich für das verborgene Leben in Christus entscheiden muss, wenn man leben will. Das letzte Wort in diesem Text ist das Wort Herrlichkeit. Und das Wort Herrlichkeit bedeutet Würde, Glanz, Lichtglanz. Und das ist das, was wir Menschen nicht machen können, aber was das Leben in Christus, das sich in uns und an uns mit ihm offenbaren will, mit sich bringt. Wenn ein Mensch einem anderen von Herzen vergibt, bringt das Herrlichkeit und Lichtglanz in die Welt. Und ich meine nicht die erzwungene Vergebung nach dem Motto Verzicht aufs eigene Leben, sondern ich meine, wenn die Stunde gekommen ist, wenn das Geheimnis sich erfüllt hat, das Wort zur Welt kommt. Wenn ein Mensch sein Leben ergreift, sein Leben in der Sichtbarkeit, in einer Stunde, in der er spürt, Christus in mir und ich in ihm, mag Leben und Lebensgefühl eine tiefe Übereinstimmung gewonnen haben. Von einer solchen Intensität dass ein Mensch weiß, ich habe gelebt. Und wenn ich jetzt sterben würde, ich habe gelebt. Ich habe vieles nicht gelebt. Aber ich habe gelebt. So wird unser Leben ein Leben sein, in dem wir uns entschieden haben. Für das Leben im Verborgenen, in Christus. Und es wird offenbar werden in unserem Leben und Sterben. Amen. Herr, wenn wir zu dir beten, dann richten wir unseren Sinn auf diese Verborgenheit. Für einen Augenblick schließen wir die Augen, damit die Sichtbarkeit uns nicht überwältigt, sondern das Verborgene Raum gewinne. Wenn wir nach dem schauen, was droben ist, dann schauen wir nach unserer tiefsten Bestimmung, die wir suchen. Und offensichtlich an der Sichtbarkeit nicht finden. Ich danke dir, dass du in dieses Leben gekommen bist, auf diese Erde. In dem Schicksal eines Menschen, das du gelebt und erfüllt hast. Dich erwiesen hast als der Sohn des Vaters. Als die Person Gottes, in der unser Sein als Mensch seine Würde, seine Berufung und seine tiefste Erfüllung gewinnen soll. Es tut so weh, Herr, zu erleben, dass dies durch Sterben geht. Und es ein Sterben gibt, dass uns die Sichtbarkeit ständig vor Augen hält, als könnten wir sie uns ersparen. Und doch ist unsere Entscheidung für unser Leben, das in dir verborgen ist, mit dir verborgen ist, eine Entscheidung für Sterben und Leben. Herr, wecke in uns das Geheimnis dieses Wortes jeden Tag neu, dass wir nicht verschlungen werden von den Vordergründigkeiten, denen wir uns täglich stellen, sondern dass das Leben verborgen mit dir sich offenbare auf dem Weg unseres Lebens, das wir erfüllen wollen, nach deinem Ruf und nach deiner Verheißung. Amen.